Ich bin gerade traurig. Ich bin sehr traurig sogar, obwohl die Sache, das passiert ist oder was ich erlebt habe, ist schon 10 Monate her. Ich bin vor 10 Monaten nach Berlin zurückgekommen und ich habe eine Gemeinde gesehen, eine Campusgruppe, die ich nicht so erwartet habe. Gefühlt alle meine Freunde waren weg. Alle meine besten Freunde, entweder die Gemeinde verlassen oder jemand auch einfach weg gewesen, weggereist. Und ich habe so einen tiefen Schmerz in meinem Herz gespürt. Und das ist sogar jetzt nach 10 Monaten noch da. Und deswegen habe ich angefangen, mich mit der Liebe Gottes zu beschäftigen und zu verstehen, weil das ist so schwer, manchmal in schwierigen Zeiten die Gottesliebe zu spüren und zu verstehen, dass er wirklich da für dich ist. Wirklich Römer 3, 23 zu glauben, dass alles, was wirkt, zu deinem Guten mitwirkt. Und ich habe das Thema studiert und ich habe gemerkt, dass es gibt verschiedene Lügen, die an mich sprechen von Satan und die mich verhindern, Gottes Liebe zu akzeptieren. Und das sind nämlich 2 Lügen und über diese 3 Punkte will ich heute auch reden. Und das Titel der Predigt ist sozusagen das Ergebnis meiner Studie oder meiner Schlussfolgerung. Und ich habe herausgestellt, dass Gott liebt uns so sehr, dass er ist verrückt. Er ist einfach aus sich. Und deswegen will ich schon mit 1. Punkt anfangen. Und das ist, dass Gott liebt uns trotz unser Gewissen, trotz was unser Gewissen uns sagt. Und vielleicht fragt ihr, okay, was meine ich gerade damit? Aber lass uns dazu zu einer Stelle gehen, in 1. Johannes 3. Verse 19 bis 20. Also 1. Johannes 3, 19 bis 20. Da steht, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also Johannes redet hier von dieser Situation und er sagt, es gibt Situationen, wo wir Ruhe brauchen, wo unser Herz unruhig ist. Und er sagt, ich habe das komplett eigentlich vernachlässigt und sehr viele andere Sachen gemacht, teilweise auch für Gott und ich denke, sehr, sehr gute Sachen. Ich habe viel für die Gemeinde gemacht, ich habe viel Leute gedient, aber mein Studium war eher nur so eine Nebensache. Und ich habe mich gefragt, warum mache ich es so und ob das wirklich nach Gottes Willen ist. Und ich habe das geändert und ich hab mich einfach die Zeit genommen, ein guter Student zu sein, weil Gott will, dass wir auch gut in unserer Arbeit leisten, gute Studenten sind. Aber seitdem komme ich immer wieder dazu, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich lerne oder wenn ich zu irgendwas Nein sage. Selbst wenn ich diese Predigt vorbereitet habe, dann ging durch meinen Kopf manchmal die Gedanke, okay, mache ich jetzt genug für Gott? Und ich habe oft das Gefühl, Gott ist enttäuscht in mir. Er sieht mich und sagt, warum nimmst du so viel Zeit für Studium? Und wiederum, ich will nicht sagen, dass man keine Zeit für Gott nehmen soll. Ich denke, das ist sehr wichtig, Gott als Priorität zu haben. Aber manchmal, was ich von Kopf verstanden habe, was richtig ist, was von der Bibel richtig ist, ging nicht in mein Herz und mein Herz hat dagegen gesprochen. Und ich denke, da und in diesen Situationen ist auch wichtig zu verstehen und nicht zu vergessen, dass Gott uns liebt und dass Gott auch selbst in unser Herz irgendwie was dagegen spricht. Und für mich ist es sehr schwierig, in solchen Situationen wirklich zu glauben, dass Gott mich liebt und nicht enttäuscht in mir ist. Und vielleicht bist du nicht jemand, der damit wirklich kämpft. Oder vielleicht bist du jemand, der doch sich schon merkt, dass öfters du dich peitscht, dass du irgendwelche Sachen nicht machst. Und vielleicht musst du dann nachdenken, okay, verstehe ich, was will Gott eigentlich von mir? Und das, was ich mit meinem Kopf verstehe, kommt es wirklich auch ins Herz? Akzeptiere ich Gottes Liebe? Habe ich Gnade an mich? Akzeptiere ich diese Gnade von Gott für mich? Mein zweiter Punkt ist, Gott liebt dich, trotz was die anderen sagen. Und lass uns zu Lukas 10 dafür gehen. Lukas 10, Verse 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Kommt es bekannt vor? Das ist irgendwie, wir haben eine Vorstellung, wie irgendwas aussehen soll. Und wir wollen, vielleicht kommt jemand zu dir mal und sagt, ja, du sollst es genau so machen. Genau so heißt es für dich, Gott zu lieben. Und dann kriegst du einen Druck oder hast du das Gefühl, okay, wenn ich da jetzt dagegen handle, dann gehe ich gegen Gottes Wort. Aber ich denke, in dieser Situation, wir sehen diese Situation von Maria und Martha, und Jesus ist zum Besuch und Martha dient. Also sie macht eigentlich genau, was Jesus sagt, wir machen sollten. Wir sollten dienen. Aber Maria setzt sich einfach da und sie hört Jesus zu. Und das ist eigentlich, die Geschichte ist ein bisschen komisch, weil es ist schwer in einer Situation zu sagen, ja, hier ist es besser, einfach Jesus zuzuhören und hier ist es besser, ihm zu dienen. Das können wir nicht so leicht sagen. Und ich denke, deswegen ist diese Stelle auch irgendwie seltsam. Warum antwortet Jesus so? Aber ich denke, Jesus, er sieht das Herz und er sieht, dass Maria hat einfach das Verlangen, und so hat es für sie ausgesehen, Jesus zu dienen, Jesus zu lieben und seine Liebe anzunehmen. Ich vor 2-3 Jahren habe ich ein Mädchen gemocht und ich habe es sehr ernst eingegangen und ich wollte sie fragen, meine Freundin zu werden, und ich denke, Rat zu fragen ist ein sehr, sehr wichtiger Teil davon, um zu wissen, wann die richtige Zeit ist, wann ist sie bereit, bin ich bereit. Und ich habe sehr vielen Leuten um mich herum gefragt. Dick kann sich erinnern, ich habe ihn auch gefragt. Aber dann kamen einfach viele verschiedene Meinungen. Und ich wusste nicht, ich war verloren. Ich wusste nicht. Der eine sagt, ja, das ist die richtige Zeit, mach das. Jetzt, sofort. Und der andere sagt, nein, du brauchst noch warten. Und ich kann mich erinnern an einem Gespräch. Ich habe mich hingesetzt mit einem Bruder und er hat mir eine Bibelstelle gezeigt und er hat gesagt, ja, ich denke, du bist bereit, du sollst einfach sie fragen, deine Freundin zu werden. Und ich hatte in meinem Herzen, ich wollte es auf jeden Fall machen und ich war voll dabei und ich habe auch irgendwie gedacht, ja, das ist eigentlich Gottes Wille. Aber ich kann mich erinnern, ich ging zu Hause danach und in meinem Herzen war das so ein Kampf, weil ich habe mal die Stimmen gehört von anderen, die gesagt haben, nein, es ist noch nicht die Zeit. Und ich hatte einfach diesen Kampf dagegen zu gehen, gegen diesen Rat, gegen was die anderen denken. Was werden denn die anderen denken, wenn ich gegen ihren Rat gehe? Und ich denke, solche Situationen, also habe ich selber viel erlebt. Aber ich denke, das zeigt einfach, dass manchmal brauchen wir das wegzulassen. Wir werden ja sehr viel von anderen beeinflusst, von anderen Meinungen. Selbst wenn du vielleicht nicht jemand bist, für den es schwer fällt, so, solche Gegenrat zu gehen. Aber ich denke, wir werden irgendwie von anderen beeinflusst. Und egal, wie wir unser Glauben ausleben. Und da will ich euch ermutigen, einfach nachzudenken. Wozu stehe ich? Wirklich, was glaube ich selber? Und was will ich dann wirklich ausleben? Und zu verstehen, dass ja, vielleicht andere werden mich dafür als ungeistlich sehen, vielleicht werden die mich schlecht ansehen, aber was zählt ist, dass Gott liebt mich trotzdem. Gott ist wie in dieser Situation, er sagt, ich verstehe dich, ich kenne dein Herz und ich liebe dich wie verrückt. Lass uns zu dem dritten Punkt gehen und das ist, Gott liebt dich, Gott ist verrückt, weil er dich liebt, trotz deiner Taten. Lass uns zu Lukas 23, 33 bis 43 gehen. Lukas 23, 33 bis 43. Sieh dort ihn und die Übeltäter, den einen zu rechten, den anderen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Und es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst. Wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch ein Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästert ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortet und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben gerecht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also wir befinden uns in einer Situation, das ist die Kreuzigung von Jesus. Und Jesus ist umgeben mit Sünder. Alle darum, die sind eigentlich, wir sind ja alle Sünder, aber die sind gerade dabei, um zu sündigen. Die lästern über ihn, die spotten ihn an, die sagen schlechte Sachen über ihn. Und was ist Jesus Antwort? Sagt er, ja, ihr werdet es bekommen, was ihr verdient. Ihr sündigt gerade. Ihr sündigt gegen Gott, ihr sündigt gegen mich. Aber seine Antwort ist, er betet für die. Er betet und er sagt, Vater, vergib denen, weil die wissen nicht, was die tun. Warum macht er das? Weil er einfach die so sehr liebt. Er liebt Sünder. Und ich denke, das ist ein Satz, den wir sehr oft hören, aber es ist sehr schwierig, und auch mit unserem Gehirn verstehen, aber es ist leider schwierig, immer im Herzen auch zu haben, wenn wir sündigen, zu verstehen, dass Gott liebt uns trotzdem. Und sogar danach, wir sehen, dass er es mit zwei Kriminellen wurde gekreuzigt und der eine verspottet ihn auch, aber der andere zeigt ein Herz, dass er versteht, dass er gesündigt hat. Er versteht, dass das seine Schuld war und er bittet einfach Jesus um irgendwas. Und Jesu Antwort ist, du willst mit mir im Paradies sein. Also aus welchem Grund hat er das gemacht, wenn nicht aus Liebe? Weil er die Sünder liebt. Als ich 10 Jahre alt war ungefähr, waren wir mit meiner Familie auf einem Urlaubsort und es war sehr schön. Es gab einen See und da konnte man mit Boot da raufgehen. Und ich bin einfach dann da losgegangen mit einem Boot, mit dem See. Und dann kam ein Sturm und ich bin leider auf die andere Seite vom See gesegelt oder wurde gesegelt vom Wind. Und ich konnte nicht zurückkommen, weil der Wind war so groß. Und dann, es war ein ziemlich großer See, aber ich habe gedacht, okay, ich kann vielleicht rumlaufen. Und ich habe angefangen zu laufen und dann da kam so eine Verzweigung vom Wasser und dann konnte ich da nicht. Dann habe ich die andere Seite versucht und es ging stundenlang, bis dann jemand mich gefunden hat, der da irgendwie war, ein Bauer oder so. Und dann hat er mich zurückgebracht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich da ankam, die Tränen in den Augen von meinem Vater. Er hat mich gesehen und hat gar nichts gesagt über, warum bist du weggegangen, warum bist du so lange da geblieben. Das kam überhaupt nicht in seinen Kopf. Er war einfach so glücklich, mich zu sehen. Und er hat den Mann Geld gegeben, er hat die ganze Zeit nach mich gesucht. Er hat die Polizei gerufen, ist auf See gegangen, er hat mich gerufen. Aber er hat einfach, als ich zurückkam, bei ihm war gar kein Thema, was ich gemacht habe, wie ich gemacht habe. Er war einfach so glücklich, mich zu sehen. Und das ist, glaube ich, wie Gott es auch für mich, für uns alle. Wenn wir sündigen, er will einfach uns zurückhaben. Er liebt Sünder und er liebt uns wie verrückt, selbst wenn wir Sünder sind. Ich denke, wenn ich diese Stellen lese, wird es mir klar, dass Gott einfach uns sehr, sehr liebt. Ich weiß, dass es bei manchen von diesen Punkten gibt Stellen, wo wir müssen natürlich nachdenken, okay, ist mein Gewissen wirklich jetzt richtig oder vielleicht, wenn ich jetzt gegen mein Gewissen handle, ob das wirklich Gottes Wille ist und so bei allen diesen drei Sachen. Aber für mich waren diese drei Punkte einfach große Lügen, die mich immer im Herzen gereibt haben. Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass Gottes Liebe geht über alle diese Sachen. Ich will mit einer Stelle noch die Predigt beenden, und das ist Galater 3, Verse 26 bis 29. Da steht: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also er sagt, wir sind Söhne Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Er sagt, wenn wir getauft sind, haben wir Christus angezogen. Und ich denke, ich habe nie darüber so nachgedacht, aber was heißt es genau, Christus anzuziehen? Und ich denke, was das heißt, wir ziehen nicht unsere gute Werke vor Gott an. Wir zeigen nicht, okay, ja, hier ist es, das ist mein guter Werk, das ist, wo ich gedient habe, sieh, wie schön ich aussehe. Das ist, was andere Leute über mich denken, was die sagen, wer ich bin. Hier habe ich gute, schöne Schuhe. Oder hier, das ist, was mein Gewissen sagt. Das ist komplett sauber. Sondern was wir anziehen, ist Jesus. Und das ist dann auch, was Gott sieht. Wenn er uns sieht, er sieht Jesus. Und er sieht, das ist viel, viel mehr als alles, was wir jemals machen können. Alles, was wir dienen können, was für Lob wir bekommen können von anderen. Und das ist diese verrückte Liebe, die so oft unlogisch erscheinen kann und schwierig zu verstehen ist. Aber so ist Gott und so habe ich ihn erfahren. Und jetzt kommen wir auch zum Abendmahl, und da will ich euch ermutigen, nachzusinnen. Über diesen Opfer, was wie Jesus gekommen ist auf dieser Welt, und er wurde gekreuzigt. Und da hat er, wie wir gelesen haben, gerade in dieser Stelle in Lukas, wie er einfach gelitten hat, aber da selbst am Kreuz er dich geliebt hat. Und wenn du in Sünde bist, dass er will einfach, dass du zurück zu ihm kommst, weil er dich liebt, auch wenn du gesündigt hast. Lass uns für das Abendmahl beten. Lieber Vater Gott, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du einfach höher, größer, stärker als alles bist, was ich mir vorstellen kann. Du bist ein Gott, der liebt mich trotz, was ich gemacht habe, trotz, was ich durchgemacht habe, wie ich in der Vergangenheit gehandelt habe. Du guckst auf mein Herz. Gott, danke, dass selbst wenn unser Gewissen gegen uns manchmal spricht, Gott, dass du uns liebst und manchmal zeigst du, nein, das ist eine Lüge. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst, trotz was die anderen sagen. Und dass du siehst, wo unser Herz ist. Du siehst einfach, dass wir, wenn wir nach dir sehen, dass wir das machen. Und du willst einfach uns deine Liebe zeigen. Vielen, vielen, vielen Dank, Gott, dass du diese verrückte Liebe uns gezeigt hast an dem Kreuz. Dass du was getan hast, was keiner von uns je vorstellen könnte. Aber du hast es getan, weil du uns liebst. Und ich bete, Gott, dass in dieser Zeit des Abendmahls, dass wenn wir nachsinnen, wenn wir uns an dein Opfer erinnern, wenn wir das Brot und Wein nehmen, dass wir über dich nachdenken können, Gott, und dass wir einfach zu dir kommen dürfen. Ich liebe dich und ich bete das in Jesu Namen. Amen.